Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die LWL-Klinik in Lengerich nimmt ab dem kommenden Jahr ein ganz besonderes Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt in Angriff. 60 Millionen Euro fließen in dieses Projekt, das damit in der Form deutschlandweit sicher seinesgleichen sucht. In unserem heutigen Podcast verraten der kaufmännische Direktor der Klinik, Thomas Voss, und der ärztliche Direktor Dr. Christos Chrysanthou, was es mit diesem Mammutprojekt auf sich hat. Wir werfen aber auch einen Blick auf einen anderen wichtigen Themenbereich, mit dem sich die LWL-Klinik Lengerich unter anderem intensiv befasst: Burnout und Depression. Herzlich willkommen, Herr Dr. Chrysanthou. Herzlich willkommen, Herr Voss. Zu Beginn unserer Podcast-Reihe ist es bei uns sehr guter Brauch, dass ich den Gästen immer dieselbe Frage stelle, einfach mit dem Hintergrund, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Leute ein bisschen näher bringen wollen mit dem, was wir heute zu tun haben. Deshalb möchte ich auch Ihnen gerne die Frage stellen, wie Sie beide sich mit wenigen Worten selbst beschreiben würden. Ich frage einfach mal, wer möchte den Anfang machen?
Ja, mein Name ist Christos Chrysanthou. Mhm. Bin seit 15 Jahren hier in der Klinik ärztlicher Direktor und bin auch ständig aktiv für das Thema Psychiatrie. Mhm. Ich bin seit einigen Jahren Vorsitzender der landespsychiatrischen Kollegen. Die Landespsychiater haben einen Verband und vertreten auch ihre Interessen. Somit bin ich, was das Thema Psychiatrie auch nicht so aktiv hier in der Klinik, sondern auch in der Vertretung hier im Lande, die Entwicklungen hier weiter zu begleiten und sich dafür zu engagieren.
Mhm. Herr Voss? Ja, mein Name ist Thomas Voss. Ich bin kaufmännischer Direktor der LWL-Kliniken Münster und Lengerich. Das sind insgesamt 7 Einrichtungen, 2 Krankenhäuser, 2 Pflegeeinrichtungen, 2 Wohnverbünde für psychisch behinderte Menschen und eine Rehabilitationseinrichtung in Münster. Ich bin neben dieser Funktion auch verantwortlich für das Umweltmanagement der beiden Einrichtungen. Wir sind seit 1999 bzw. 2011 nach EMAS validiert, das ist das europäische Umweltmanagement. Ich bin auch ehrenamtlich da unterwegs, bin seit 2016 Mitglied im Umweltgutachterausschuss, ein Beratungsgremium des Bundesumweltministeriums, und 2019 durch unseren Wirtschaftsminister Professor Dr. Pinkwart zum CSR-Botschafter Münsterland ernannt worden. Also von daher kaufmännische Seite auf der einen Seite, Umwelt- und soziale Aspekte auf der anderen Seite.
Also CSR ist für die, die es nicht wissen, Corporate Social Responsibility.
Genau, gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen mit deutschen Worten nochmal ausgesprochen.
Spannend. Sie haben es beide gut beschrieben. Sie sind beide in unterschiedlichen Funktionen, auch hier für die LWL-Klinik in Lengerich, wo wir gerade sind, tätig. Vielleicht erklärt einer von uns beiden mal unseren Hörerinnen und Hörern, was die LWL-Klinik in Lengerich so macht. Mhm.
Ja, also die LWL-Klinik Lengerich ist seit 157 Jahren in der psychiatrischen Versorgung von Menschen in Westfalen zunächst, hat sie angefangen. Das war der ursprüngliche Auftrag hier. Die Klinik hat den Auftrag übernommen, um die evangelisch kranken Menschen in Westfalen zu betreuen.
Waren es erst die evangelischen tatsächlich?
Genau, das war. Und die zweite Klinik in Marsberg war für die katholischen psychisch erkrankten Menschen in Westfalen verantwortlich. Da haben sich aber eine Reihe von Entwicklungen in der Psychiatrie, in der Versorgungslandschaft der Psychiatrie natürlich über die Zeit eröffnet. Und wir sind inzwischen verantwortlich für den Kreis Steinfurt. Aber nicht nur da sind wir aktiv. Wir haben regionale und überregionale spezialisierte Behandlungsangebote. Wir sind sozusagen ein Maximalanbieter, wie ein Krankenhaus der Maximalversorgung in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Wir haben sehr differenzierte Behandlungsangebote für alle Menschen aus diesem Behandlungsspektrumsbereich. Und eine Besonderheit ist auch hier in der Klinik, dass wir seit mehreren Jahrzehnten schon in den ganzen deutschsprachigen europäischen Raum für die Behandlung psychisch erkrankten gehörlosen Menschen ein spezialisiertes Angebot. Als ein Beispiel für die überregionale auch Aktivitäten der Klinik. Also aus der Tradition heraus eine sehr, sehr breite Expertise und auch eine Verantwortung, die hier auch besteht, hier auch in der Versorgungsstrukturentwicklung sehr aktiv zu bleiben und auch effektiv zu sein.
Mhm. Im kommenden Jahr steht ja hier in Lengerich am Standort der Klinik eine Großinvestition an. Können Sie uns erklären, was da genau geplant ist?
Ja, es ist so, dass die Klinik aktuell auf dem etwa 300.000 Quadratmeter großen Grundstück hier, was wir haben, direkt am Teutoburger Wald, mit vielen Gebäuden sozusagen quer über dieses Parkgelände verstreut ist. Und das nennt sich sozusagen Pavillonsystem. Und die Absicht mit der großen Baumaßnahme ist, sämtliche Behandlungsbereiche der Klinik, die stationären in den verschiedenen Segmenten, die auch Dr. Cresanto gerade angesprochen hat, die tagesklinischen Versorgungsbereiche, aber auch die ambulanten Angebote zu konzentrieren, und zwar in dem denkmalgeschützten Altbaubereich. Mhm. Das heißt, wir werden es hier mit einer Symbiose zu tun haben aus Denkmalschutz auf der einen Seite und attraktiven Neubauten für die Patientenversorgung auf der anderen Seite. Es ist so, dass aktuell jetzt gerade der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt gefasst wird in Kürze in den politischen Gremien des Landschaftsverbandes, so hoffen wir jedenfalls, der Grundbeschluss, Satzbeschluss steht. Und wir wollen auf jeden Fall dann Anfang des nächsten Jahres, Anfang 2022, tatsächlich mit dem Spatenstich dem ersten Bauabschnitt beginnen. Die Gesamtmaßnahme wird sich über roundabout fast 10 Jahre hinziehen, weil es mehrere Bauabschnitte sind und wir bauen ja sozusagen im Bestand, der teilweise in Nutzung ist. Insofern kann man nicht sagen, es ist sozusagen ein Neubau, den man einfach hinsetzt. Wir müssen auch die Belange des Denkmalschutzes natürlich mit berücksichtigen. Das ist sehr, sehr gut abgestimmt. Persönlich glaube ich, es ist wirklich ein Leuchtturmprojekt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, aber auch für die Region und auch für die Stadt Lengerich natürlich. Das ist wirklich ein tolles Projekt.
Warum ist dieser Schritt überhaupt erforderlich geworden?
Also der Schritt ist erforderlich geworden, weil wir zum einen die Gebäude, die wir jetzt haben, die sind doch sehr in die Jahre gekommen. Mhm. Das heißt, was den Unterbringungsstandard angeht, sind wir nicht mehr sozusagen ganz auf der Ballhöhe. Heute wird ja üblicherweise also Einzelzimmer, Zweibettzimmer, Nasszelle dabei erwartet. Die Gebäude sind alt, auch energetisch gesehen nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Von daher wird das Zeit, da etwas zu tun. Wir wollen zeitgemäßen Unterbringungsstandard für unsere exzellente Behandlungsstruktur bieten. Und wir haben natürlich über dieses Pavillonsystem sehr hohe Infrastrukturkosten, das heißt also Wege, Leitungen, Fähr- und Entsorgung und so weiter, Transportkosten. Und auch in der Psychiatrie ist es so, dass es ein neues Finanzierungssystem geben wird, was uns da deutlich restriktiver behandelt. Und wir sind, von daher wollen wir eben mal diese hohen Infrastrukturkosten über die Baumaßnahme auch entsprechend deutlich reduzieren.
Auch eine Investition, um am Ende ein bisschen Kosten zu sparen.
Eindeutig, ja.
Zusätzlich zu den Strukturen, die Sie schaffen werden, müssen Sie ja dann sicherlich auch neue Arbeitsplätze am Standort schaffen. Vielleicht mal die erste Frage, wie viele Menschen beschäftigen Sie aktuell? Und dann in der zweiten Frage, wie viel werden es dann womöglich nach der Erweiterung sein?
Wollen Sie erst anfangen? Also die Zielsetzung ist eigentlich durch diese neue Entwicklung in der Klinik, die Prozesse zusammen zu straffen, eigentlich der ökonomischen, aber auch fachlichen Anforderungen gerecht zu werden. Also die Altbausubstanz, die ursprüngliche Struktur, die man hier angelegt hat, war nicht der diesen Anforderungen auch gewachsen. Mhm. Deswegen war das erforderlich. Herr Fuss hat das schon angesprochen, wir werden mit dem neuen Entgeltsystem auch einen ökonomischen Druck bekommen, sowohl aktuell als auch zukünftig. Ja. Somit waren die Infrakostenreduktion, die Straffung der Prozesse notwendig, um mit dem Budget, das was nicht beliebig weiter wachsen wird, auch wirklich zukünftig gut zurechtzukommen. Wir denken nicht, dass wir einen großen Zuwachs an Mitarbeiter haben werden. Wir sind bereit, wir sind froh, wir den Stand im Prinzip der Mitarbeiter. Am Kopf haben wir jetzt knapp über 1.000 Mitarbeiter. Okay. Allerdings nicht nur in dem Krankenhausbereich, sondern auch in dem Bereich der Eingliederungshilfe und in einem kleinen Pflegezentrum für ältere psychisch kranke Menschen, die wir auch hier angegliedert haben. Die gehören auch dazu. Und der Dach des ganzen Krankenhauses hier, der Klinik hier. Also diese Modernisierung war absolut erforderlich, um auch die Prozesse so zu gestalten, dass man stationäre, tagesklinische, ambulante Behandlungen flexibel zu gestalten, die spezialisierte Angebote wirklich mit dieser flexibleren Behandlungsgestaltung auch realisieren zu können. Das sind die Zielsetzungen, die wahnsinnig wichtig sind, wenn man wirklich auch den Erwartungen, die Patienten haben und die fachlichen Entwicklungen, die es in dem Fach auch gegeben hat, gerecht werden will. Insofern war diese Modernisierung ist ein wichtiger Meilenstein. Mhm. Es ist wirklich auch was Einmaliges. In Deutschland meine ich sogar, dass so ein traditioneller Standort mit so einer Struktur, die wirklich damals vor 150 oder 170 Jahren sogar auch geplant worden ist, in die Moderne aufzubrechen. Ja. Insofern sind wir sehr stolz darauf, dass wir sehr viel Energie und sehr viel Zeit über die letzten Jahre in diese Planungen investiert haben, sodass diese alte Substanz, die so viele Jahrzehnte hier existiert, in einer Moderne geführt wird, die auch diesen Anforderungen fachlicher und wirtschaftlicher Natur auch gerecht wird. Davon sind wir überzeugt.
Und vielleicht noch als Ergänzung, Dr. Casanto hat es angesprochen, wir haben tatsächlich auf den Kopf genau 1072 Mitarbeiter. Ja. Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Region und auch der Stadt Lengerich. Von den 1072 arbeiten gut 710 etwa im Krankenhausbereich. Es wird da keine großen Veränderungen geben. Angesprochen hatten wir aber ja, wir wollen Infrastrukturkosten natürlich senken. Das heißt, es gibt ja neben den Menschen, die direkt am Patienten arbeiten, auch die, die Unterstützungsleistungen anbieten. Man nennt das sekundäre und tertiäre Dienstleistungen. Da wird es sicherlich dazu kommen, dass im Laufe der Zeit wir weniger Personal brauchen als heute, weil einfach weniger Wegezeiten zum Beispiel mit dabei sind. Das ist aber definitiv so. Es wird keinesfalls zu betriebsbedingten Kündigungen oder Ähnlichem kommen. Es wird, wenn dann, einen absolut sozialverträglichen Abbau geben. Das heißt, jemand geht zum Beispiel in Altersruhestand, eine Stelle wird nicht neu besetzt. Generell kann man sagen, wir werden eben auch weiterhin einer der ganz großen Arbeitgeber in der Region bleiben.
Als große Arbeitgeber müssen Sie sich ja irgendwie damit auseinandersetzen, wie Sie, zumindest wenn Sie sagen, Sie wollen die Personaldecke halten, wie Sie sich attraktiv für Mitarbeiter aufstellen. Also was tun Sie oder wie schwierig ist es für Sie, neues, geeignetes Personal zu finden, wenn Sie denn welches brauchen?
Also wenn man es mal, ich fange einfach mal an, Herr Dr. Santo ergänzt gleich nochmal. Ja. Was auch wir deutlich wahrnehmen, ist der Wettbewerb um Personal wird einfach deutlich härter, deutlich schärfer, das muss man sagen. Wir gelten aber, da komme ich gleich nochmal dazu, durchweg als guter Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, es gibt viel Mund-zu-Mund-Propaganda beispielsweise auch. Sind bisher immer in der Lage gewesen, die ausgeschriebenen Stellen tatsächlich auch zu besetzen. Das hat in Einzelfällen durchaus mal länger gedauert, das will ich nicht verhehlen. Aber wir tun sehr, sehr viel, um als Arbeitgeber auch attraktiv zu sein für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, wir sind schon seit vielen Jahren zertifiziert, Beruf und Familie. Das heißt, wir tun sehr, sehr viel für familiengerechte Arbeitszeiten. Ich sage mal, ich kenne fast kein Arbeitszeitmodell hier in der Klinik, was es irgendwie noch zu ergänzen gäbe. Da sind wir sehr individuell auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Es gibt ganz, ganz exzellente Fort- und Weiterbildungsangebote bei uns. Klar, jetzt, wenn man auch gerade in die Corona-Zeit guckt, wir bieten als öffentlicher Arbeitgeber sichere Arbeitsplätze, wir bieten zusätzliche Altersvorsorge, auch das ist immer attraktiv. Und was sich zunehmend vor allen Dingen bei jüngeren Menschen rumspricht, wir hatten es eingangs schon gesagt, wir engagieren uns sehr stark eben im Bereich CSR, also dieses gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen. Das ist etwas, wo auch gerade jüngere Menschen immer mehr drauf gucken, bei welchem Arbeitgeber bin ich eigentlich unterwegs, welche sinnstiftende Arbeit kann ich dort eigentlich wahrnehmen und kümmert er sich neben dem rein ökonomischen Aspekt eben auch um die sozialen und die ökologischen Aspekte. Und das ist ein Ding, da können wir wirklich sehr, sehr gut punkten. Das spricht sich auch rum. Und von daher, glaube ich, sind wir als Arbeitgeber am Standort Lengerich auch weiterhin sehr attraktiv.
Also gut positioniert.
Gut positioniert. Es gibt obendrein noch aktuell ein Projekt der aller Einrichtungen des LW-Psychiatrieverbundes, also auch der anderen Kolleginnen und Kollegen, wo es um ein modernes Personalmarketing geht. Das heißt also, da auch nochmal zu gucken, wie können wir uns da am Markt nochmal anders positionieren mit neuen Ideen, um auch da Mitarbeiter auf uns aufmerksam zu machen.
Also spannend für Leute, die Interesse haben, in ihren Bereichen
reinzuschauen. Total.
Herr Dr. Crisanto, Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit, Sie haben das gerade so ein bisschen angerissen, unter anderem mit Themenfeldern, die manchmal ein bisschen als schwer gelten, nämlich mit Depression und Burnout. So, bei mir ist so der Eindruck entstanden in den letzten Jahren, dass das so Erkrankungen sind, die deutlich zugenommen haben. Täuscht dieser Eindruck oder ist das nur ist das eine Wahrnehmung, die Sie bestätigen würden?
Also die letzten epidemiologischen Studien, die wirklich gar nicht so alt sind, haben gezeigt, dass die Anzahl der depressiven erkrankten Menschen insgesamt nicht relevant gestiegen ist. Das Thema Burnout ist ein besonderes Thema, ist nicht eine eigentliche Erkrankung an sich, sondern es ist ein Zustand, der zu einer Erkrankung führen kann. Es ist ein Zustand oder ein Begriff, den man auch benutzt, um eine Erkrankung vielleicht nicht so zu benennen und den Menschen nicht zu stigmatisieren. Da gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen sollte, wenn man diesen Begriff nutzt. Also bei uns ist die Entwicklung so, dass wir hier in der Klinik inzwischen, aber auch aus meinem berufstätigen Tätigkeit weiß ich von Gutachten und anderen Studien, die da zur Verfügung stehen, dass die depressive Menschen inzwischen zwischen 50 und 60, bei uns sind das 65% unseres Klientels, die kommen aus dem Spektrum der depressiven Erkrankungen. Mhm. Es ist 65%. Mit Abstand, genau, okay. Es ist mit Abstand die häufigste Erkrankung, die wir hier wirklich in der Klinik behandeln. Es ist eine sogenannte Spektrumdiagnose, also unter dem, sage ich mal, Überschrift einer Depression sind sehr vielfältige Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen auf der Beschwerdenebene, aber aus dem Entstehungshintergrund und die das Zustandekommen dieser Erkrankung sehr vielfältige, unterschiedliche Gründe eine Rolle spielen. Deswegen ist eine allgemeine Annahme, dass die zunehmend nicht zuzustimmen. Was zugenommen hat, ist die Bereitschaft, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Okay.
Das ist eindeutig so, das hat sich geändert. Die Menschen sind bereit, die Behandlung anzunehmen. Die haben weniger Angst, stigmatisiert zu werden. In der Umfeld dieser Menschen ist die Ermutigung eher da, um wirklich diesen Schritt zu machen. Es gibt aus dem Umfeld viele Hinweise über positive Erfahrungen in einer Therapie. Das sind so viele Gründe, die dazu beitragen, dass die Themen also vermehrt auch in der Aufmerksamkeit sind. Seit dem Jahr 2017 habe ich hier in dem Kreis auch das Bündnis gegen Depression initiiert, um gerade die Sensibilität, diese Enttabuisierung von kranken Menschen so zu verbessern, also die Ermutigung, eine richtige und angemessene Behandlung auch wirklich in den Weg zu leiten, weil die Behandlungsmöglichkeiten viel, viel besser sind, als das weitläufig bekannt ist.
Okay. Gibt es aus Ihrer Erfahrung Menschen, die besonders gefährdet sind für eine Depression oder womöglich dann auch für eine Burnout, auch wenn für einen Burnout, auch wenn es kein wirklicher Befund ist?
Ja, es gibt unterschiedliche Befunde, was das angeht. Also die moderne Welt ist sicher neigt dazu, zu Erschöpfung und Depressionsentwicklung beizutragen. Die Entgrenzung der Arbeitszeiten, die stressige berufliche Situation, konflikthafte Bedingungen auf der Arbeit. Früher hat man in der modernen Industrie mit körperlichen Anstrengungen und Veränderungen, Erkrankungen der Wirbelsäule, der Kniegelenke hat. Heute hat man eben in dieser modernen Welt mit mehr psychische Belastungen, seelische Belastungen, die auch zu der Depressionsentwicklung bei einer gewissen Veranlagung auch beitragen können. Aber das als primär, als Ursache so eingegrenzt zu benennen, wird, glaube ich, der Thematik nicht gerecht.
Mhm. Was können Menschen denn tun, um einer Depression frühzeitig entgegenzuwirken?
Ja, eine gesunde Work-Life-Balance, sage ich mal. Salopp ist
immer gut.
Ist immer sehr gut sogar, und das ist nicht banal sogar, das ist sogar sehr wichtig. Also Menschen haben eben Schwierigkeiten heutzutage, so eine ausgeglichene Freizeitgestaltung, erfüllende Kontakte und soziale Netzwerke aufrechtzuerhalten. Man weiß, dass es für die psychische Gesundheit heutzutage, für die Erfüllung einer guten Lebensqualität ganz elementar ist. Viele sitzen vor dem Computer und findet eine Vereinzelung statt. Die Kommunikation und die Erfüllung dieser Bedürfnisse ist über diesen Weg vermutlich auch nicht so wirksam, wie man das hätte gut gebrauchen können. Insofern sind solche Aspekte sehr wichtig. Oder körperliche Aktivität und gute körperliche Fitness ist auch für die psychische, seelische Gesundheit eine Grundvoraussetzung. Wenn wir heutzutage durch diese modernen Arbeitswelt und Tagesgestaltung 400 bis 600 Meter insgesamt gehen, dann ist das nicht banal, wenn man für die psychische Gesundheit auch eine ausreichende körperliche Aktivität fördert. Und auch in der Therapie bei uns spielt das eine wichtige Rolle, weil ein guter Fitnesszustand auch nicht nur für den körperlichen, sondern auch absolut für die psychische und seelische Gesundheit auch erforderlich ist.
Jetzt haben Sie die sozialen Kontakte angesprochen, dann ist diese Corona-Pandemie nicht unbedingt förderlich in dem Sinne, ne?
Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der uns die nächsten Jahre begleiten wird. Wir müssen davon ausgehen, dass eine Verschlechterung von vielen depressiven Erkrankungen deutlich geben wird und der Ausbruch vielleicht für Menschen, die hätten unter normalen Bedingungen keine depressive Erkrankung entwickelt, unter diesen Bedingungen doch zu einer Depression und Angsterkrankung. Diese beiden Erkrankungen sind die häufigsten Erkrankungen auch unter den psychischen Erkrankungen. Man geht davon aus, da gibt es einige Befunde, dass es tatsächlich nach dieser Pandemie zu einer Verstärkung, verstärkten Bedarf an Behandlungen in diesen Bereichen zu rechnen ist. Das ist ein Befund, der sich sehr verdichtet inzwischen.
Gibt es denn klassische Symptome, an denen Menschen selbst erkennen oder das Umfeld vielleicht auch selbst erkennen kann, dass man in so eine Krise läuft?
Natürlich, das gibt es. Wenn also Interessenverlust stattfindet, wenn die Menschen ruhelos, konzentrationslos sind, nicht schlafen können, soziale Kontakte vermeiden, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie antriebsgehemmt sind, wenn sie ihrer Belastungen nicht mehr gewachsen sind, erschöpfbar sind, das kann man schon relativ früh erkennen, wenn man aufmerksam ist. Mhm. Und da sollte man auch wirklich frühzeitig auch die Menschen auch ermutigen und unterstützen, eine Hilfe in Anspruch nehmen, weil das auch sehr, sehr hilfreich ist und auch die Behandlungen wirklich sehr wirksam sind. Also die Behandlungen in der Depressionsbehandlung sind in der Effektstärke auch wissenschaftlich deutlich wirksamer als ganz viele andere somatische Behandlungsverfahren. Aber das ist weitläufig wenig bekannt. Deswegen engagieren wir uns mit diesem Bündnis gegen Depression auch hier in den Kreis Steinfurt mit der Klinik hier als sehr aktiven Partner, aber auch europaweit mit solchen Kampagnen, um die Menschen zu ermutigen, eine angemessene Behandlung zu akzeptieren.
Heißt aber, ich mache es nochmal deutlich, wenn jemand diese Symptome bei sich verspürt oder das Umfeld die wahrnimmt, macht es auch durchaus Sinn, frühzeitig sich schon externe Hilfe zu holen.
Je frühzeitiger die Behandlung stattfindet, desto besser sind auch die Behandlungsergebnisse. Also die Verschleppung von Symptomen ist wirklich ungünstig. Deswegen ist diese Kampagne, diese Sensibilisierung so der Menschen auch darauf aufmerksam zu machen, je früher, desto besser, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Okay. Jetzt sind viele unserer Hörerinnen und Hörer in einem unternehmerischen Umfeld unterwegs. Und zumindest mein Eindruck ist, dass es da manchmal doch noch so ein leicht tabuisiertes Thema ist. Wie können denn Vorgesetzte oder auch Kollegen reagieren, wenn sie den Eindruck haben, der Mensch neben mir, der könnte betroffen sein?
Also das Bündnis gegen Depression sieht auch diesen Schwerpunkt Depression und psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Mhm. Wir haben das hier auch aufgegriffen und wir haben Schulungen bei Führungskräften in den verschiedenen Unternehmen gemacht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Es gibt aber auch viele andere Ansätze, die man wirklich auch praktizieren kann. Man kann anonymen Hilfe-Sprechstunden sozusagen für Mitarbeiter anbieten, die sowas in Anspruch nehmen. Das haben wir hier zum Beispiel als Klinik mit dem Kreis Steinfurt gemacht. Mhm. Also wie sofortige Hilfen werden anonym hier von uns, von Kollegen wahrgenommen. Und die Mitarbeiter können sich da mit Unterstützung der Personalabteilung ohne großen Aufwand hier vorstellen und zu einer schnellen Hilfe auch gelangen.
Mhm. Das heißt, es gibt...
Darf ich vielleicht bitte gerne kurz eben ergänzen? Ich sag mal, auch bei uns ist so, jetzt arbeiten wir natürlich in einem professionellen Umfeld, aber ich sag mal zum Beispiel die Vorgesetzten, die Führungskräfte auch im kaufmännischen Bereich, für die gehört es natürlich auch nicht zur Tagesordnung, ganz offen solche Themen anzusprechen. Klar. Also da gibt es die gleichen zurückhaltenden Mechanismen wie in jedem anderen Unternehmen auch. Das eine ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man die eigentlich hervorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung, die ja die anderen Gefährdungsbeurteilungen ergänzt, als Arbeitgeber wirklich ernst nimmt, hat man sehr gute Frühwarnindikatoren, was das angeht. Das andere ist sicherlich offen ansprechen, Lösungsmöglichkeiten anbieten. Und es gibt mittlerweile beim Landschaftsverband über die Fachleute von unseren Kliniken entwickelt einen Handlungsleitfaden Umgang mit psychisch auffälligen oder erkrankten Beschäftigten. Das ist also ein Handlungsleitfaden für Führungskräfte auf der einen Seite, aber auch für Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite. Denen fällt es ja auch nicht leicht, sowas anzusprechen. Ist eine wunderbare Hilfestellung, die man dann auch bei uns im Netz dann beim LW runterladen kann.
Also gibt es einfach zum Download bei Ihnen auf der Seite. Ja. Gut zu wissen. Gibt es weitere Hilfsangebote?
Es gibt sehr, sehr, sehr breites Spektrum. Ja. Ich glaube, das beginnt auch, die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und technischen Möglichkeiten zu nutzen, Konfliktkultur einzuführen, auch einfache wie Yoga und Ähnliches anzubieten, wo die Kollegen wirklich so sich mit den Themen von Entspannung beschäftigen, Work-Life-Balance beschäftigen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, die man hat, mit verschiedenen Instrumenten Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das ist eine eindeutig wettbewerbsbestimmende Faktor, auch in der Wirtschaft. Klar, wer sich um die früher aber eben die körperliche Gesundheit ausschlaggebend, ob jemand seine Arbeitsfähigkeit behält oder nicht. Heute ist doch mehr so die Aufrechterhaltung der psychischen und seelischen Gesundheit ausschlaggebend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich glaube, ein attraktiver Arbeitgeber ist auch bei vielen Mitarbeitern derjenige, der sich sichtbar und wahrnehmbar um solche Sachen auch kümmert.
Glaube ich auch.
Man hört immer wieder, dass es für Betroffene allerdings nicht ganz so einfach ist, frühzeitig Therapieplätze zu bekommen. Also was können Menschen tun, die akut betroffen sind, die sagen, ich komme da alleine nicht mehr raus?
Das ist ein Problem. Also die Hilfe in Anspruchsbereitschaft hat zwar zugenommen, aber die Engpässe an Therapieplätzen sind da. Auch die Termine bei einem Facharzt zu bekommen. Also das sind die reellen Schwierigkeiten im System. Ich denke, dass es auch viel zu tun sein wird, auch in der Zukunft, da ausreichend Kapazitäten für diese enorm sozioökonomisch relevanten auch Erkrankungen für die Gesellschaft, also die häufigste Ursache inzwischen für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist eine psychische Erkrankung. Ja. Ein Drittel und mehr inzwischen der Berentungen sind auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen. Somit sprechen wir jetzt hier nicht als Lobbyisten sozusagen, um eine Erkrankung so nach vorne zu
keine Randerscheinung.
Sondern wir sprechen über sehr relevante sozioökonomische Themen. Deswegen sind die Versorgungsstrukturen, die tatsächlich den Bedarf auch abdecken, so politisch auch zu bearbeiten. Deswegen engagieren wir uns auch beide, ich auf der Art des Landesverbandes, um eine vernünftige Planung der Ressourcen und eine Entwicklung von guten Versorgungsstrukturen auch beizutragen. Ich denke, das ist auch ein politisches Thema ist. Das ist eine Realität, dass die Kapazitäten bei weitem nicht ausreichen.
Herr Dr. Crisanto, Sie hatten es vorhin angesprochen. Eigentlich ist eine Depression gut in den Griff zu bekommen, wenn man es rechtzeitig angeht. Wie ist so eine durchschnittliche Prognose für jemanden, der betroffen ist?
Also man kann sagen, dass 70-80% der Menschen eine Heilungschance haben.
Okay, also doch ein sehr relevanter Anteil.
Die wissenschaftliche Überprüfung der Effektstärken, man kann das wissenschaftlich überprüfen, die zeigt wirklich einen sehr, sehr hohen Wert, der viele auch überrascht, unter meinen Kollegen zum Beispiel, die nicht Psychiater sind, hätten nicht gedacht, dass die Effektstärke so viel höher teilweise sind als Behandlungen wie Diabetes oder Bluthochdruck beispielsweise, wo man denkt, dass das, und wenn man überlegt, wie viel Arbeitsunfähigkeitstage, wie viel Leid für die Betroffene, wie viel Leid für die Bezugsperson, die mit einem Menschen leben, der eine Depression hat, haben und auch sich ersparen können, dann ist das doch wichtig, auf die Akzeptanz dieser Behandlung, Forderung dieser Strukturen auch zu wirken.
Aber wenn Sie sagen 70-80%, heißt das, die Leute sind komplett geheilt und haben dann nicht irgendwie eine chronische Erkrankung?
Genau. Keine Chronifizierung. Die kehren zurück in ihren Beruf, die kehren zurück in ihren Alltagsleben und haben die Möglichkeiten, das auch gut zu meistern.
Wie sieht denn eine entsprechende Therapie bei den Menschen aus?
Das ist eine Mischung eigentlich durch, das sind so drei Säulen, kann man sagen.
Ja.
Also man kann eine leicht mittelschwere und eine schwere Depression, je nachdem wie ausgeprägt die Symptome und die Anpassungsschwierigkeiten in den verschiedenen Lebensbereichen sind, unterscheiden. Bei den mittelschweren und schweren Depressionen können Medikamente am Anfang sehr hilfreich sein und sehr schnell zu einer Psychotherapie begleiten und auch unterstützen sein. Und das ist eigentlich so das Zentrale, was wir hier auch in unseren Konzepten verfolgen. Eine individuelle Psychotherapie, die die Entstehungshintergrund einer Depression berücksichtigt und auch wirklich mittelfristig und nachhaltig im Prinzip beeinflusst, sehr wichtig. Darüber hinaus sind auch psychosoziale Hilfen, Regelungen mit dem Arbeitgeber, finanzielle Sorgen und so. Das ist diese Kombination dieser drei Säulen, biologische Verfahren mit den Medikamenten, psychologische, psychotherapeutische Maßnahmen, die Entstehungshintergründe und die aufrechterhaltende Gründe angehen, aber auch psychosoziale Hilfeleistungen, die Schwierigkeiten mit Ämtern und Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber und so weiter beseitigen. Das führt auch zu deutlichen Stressreduktion und auch Erleichterung der Behandlungswege, wenn man auf der ganzen Breite diese drei Ebenen die Behandlung führt.
Ich denke, Sie beide selbst sind ja auch in sehr verantwortungsvollen Positionen im Einsatz. Was tun Sie denn selbst, wenn bei Ihnen in Ihren Bereichen die Belastung mal persönlich zu groß wird?
Wir beherzigen die gleichen Prinzipien, die wir unsere Patienten predigen.
Sehr löblich, ja.
Ja, also wir müssen auch auf eine gute Work-Life-Balance achten. Das ist keine Plattitüde, sondern eine tatsächliche wichtige Herausforderung für jeden Mensch, dass wir uns ausreichend körperlich bewegen und fit bleiben, dass wir uns gut ernähren, dass wir soziale Kontakte pflegen, dass wir positive, verstärkende Aktivitäten verfolgen. ja, dass wir eben im Gleichgewicht bleiben. Mhm. Und das sollte man tun. Wenn man selbst betroffen ist, und das kann auch nicht, niemand ist davor gescheut, eben auch die Hilfe und Unterstützung auch sucht und sich nicht unnötigerweise sozusagen auf die Vermeidungswege macht und glaubt, dass man selbst nicht erreicht werden kann. Das wäre, glaube ich, das Verkehrteste, was man machen sollte.
Und für mich persönlich kann ich auch sagen, klar, die Belastung, der Druck ist oft sehr, sehr groß, hat was mit der persönlichen Einstellung zu tun. Es ist ganz wichtig, wenn man das feststellt, wirklich zu reden, sich vertrauensvolle Partner zu suchen, mit denen man reden, überlegen kann. Für mich selber merke ich eben, was Dr. Crisanto gerade auch angesprochen hat, Work-Life-Balance, das heißt familiäres Umfeld, Sport und diese Dinge sind ausgesprochen wichtig. Auch sich selber wertschätzen, auch mal hingucken bei sich selber, das finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Und bei allem muss man sich einfach immer wieder im Klaren sein, das habe ich auch vor vielen Jahren hier bei einem Seminar in der Klinik mal gelernt, sich immer wieder deutlich zu machen, ich habe im Zweifel immer eine Möglichkeit, mich in irgendeiner Weise zu entscheiden. Das heißt also, die Situation, so belastend wie sie ist, zu verändern, habe ich selbst in der Hand. Ja. Ich bin sozusagen nicht in einer Spirale, die ich nicht beeinflussen kann, sondern ich habe immer eine Wahlmöglichkeit und ich kann mich immer entscheiden. Und wenn ich das rechtzeitig sozusagen für mich dann auch feststelle, habe ich immer eine Möglichkeit zu reagieren.
Es geht auch immer raus aus dem Hamsterrad.
Ja. Es geht immer raus aus dem Handwerk.
Eine gesunde Selbstfürsorge und, ist die authentische.
Genau.
Ist
und, auch und da muss man wirklich hinkommen. Man muss sich selber wirklich auch wert sein, wirklich offen, ehrlich sich selber ein bisschen zu beobachten.
Unsere Patienten würden uns das auch nicht abnehmen in der Therapie, wenn wir das selbst nicht authentisch und wirksam praktizieren würden. Ja. Eine gesunde Selbstfürsorge, um diese Balance sozusagen zu führen und auch auszugleichen. Das ist schon erforderlich und das ist in der Ausbildung hier, also die Attraktivität der Klinik hat auch da sehr viel damit zu tun, dass wir wirklich großen Wert darauf legen, in der Fort- und Weiterbildung unserer Kollegen das authentisch zu vermitteln, dass wir ein sehr kooperatives, positives Arbeitsklima haben. Das spielt eine besondere Rolle und da stehen diese Grundeinstellungen auch dahinter, sonst entsteht auch dieses Klima nicht.
Ja, und für uns selber, das muss man auch sagen, bei allem Druck, der da ist, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, egal wie schwierig die Tage sind. Jetzt also während der Corona-Pandemie hat man wirklich sehr viele extrem schwierige Tage. Wenn man zurückblickt an dem Tag, es gab immer auch tolle Ergebnisse, tolle Ereignisse, tolle Zusammenarbeit. Man muss das sozusagen auch mal bewusst wahrnehmen in dem Moment. Und was natürlich eine solche Führungsposition auszeichnet, auf der einen Seite viel Stress, viel Druck, auf der anderen Seite natürlich auch viele Möglichkeiten, etwas zu entscheiden, Dinge voranzutreiben und wenn man diese positiven Ansätze immer wieder auch mit im Blick hat, dann ist das wirklich auch wieder so ein guter Ausgleich im Sinne von Work-Life-Balance, sich da wieder in den Griff zu bekommen.
Die haben halt auch oft mehr Transparenz als jeder Mitarbeiter. Das schafft ja auch Ruhe am Zweifel. Ganz, ganz spannende Ansätze. Sind wir leider schon fast am Ende unseres Podcast-Gesprächs angekommen. Zum Ende hin ist es auch bei uns gute Tradition, dass ich eigentlich für jedes Podcast-Ende Satzanfänge vorformuliert habe. Und ich würde Sie beide bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen, wenn das für Sie okay ist.
Ja.
Aus den vergangenen Corona-Monaten haben wir als LWL-Klinik Lengerich gelernt, dass
wir in der Lage sind, als Team auch mit extremen Herausforderungen adäquat und hochprofessionell umzugehen. Mhm. Und dass wir als Beschäftigte insgesamt ein exzellentes Improvisationstalent im positiven Sinne haben.
Okay. Bei der Planung der Großinvestitionen, also Anbau, Neubau des Klinikums ab dem kommenden Jahr, war uns besonders wichtig, dass
die Geschichte gut zu durchleuchten, das, was die Klinik immer ausgezeichnet hat, sich der Moderne zu stellen und sich da danach sicher zu orientieren, weiterzuverfolgen. Mhm.
Der Standort Lengerich bedeutet für mich oder für uns?
Für mich eine historisch gewachsene, enge Partnerschaft und Verbundenheit zwischen der Stadt Lengerich, den Bürgerinnen und Bürgern und uns. Mhm.
Die folgende Schlagzeile würde ich gern einmal über die LWL-Klinik Lengerich lesen.
Wir sind recht alt.
Fängt gut
an. Bieten moderne Therapie, Behandlung. Bieten moderne Behandlung. Das wäre mein Schlagzeile.
Und demnächst noch in einem historischen Altbaukomplex mit modernen Neubauanteilen, der in der Form sicherlich hier in der Region einmalig ist.
Herr Dr. Crisanto, Herr Voss, vielen Dank fürs Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
Gerne. Dankeschön.